Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Andreas Fischer. Er ist vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die deutsche Wirtschaft leidet hier sehr unter der Energiepreiskrise, die momentan überall auf der Welt herrscht. Und ich muss Andreas Fischer fragen, wie wird denn Deutschland damit fertig?
Das ist eine gute Frage. Das wird aber auch hauptsächlich davon abhängen, wie lang wirklich die Straße vom Hormuz im Endeffekt gesperrt oder nicht passierbar ist. Dementsprechend waren die Nachrichten von gestern ja erstmal positiv, dass man eventuell davon ausgehen kann, dass es bald wieder besser läuft. Aber es ist natürlich auch der Fall, dass hier und da auch Infrastrukturen, die zum Export benötigt werden, angegriffen wurden. Und daher ist jetzt schwer zu sagen, wann es wieder läuft. Aber die Folgen, die sehen wir ja teilweise jetzt schon an den Tanksäulen und entsprechend dann auch bei der Industrie und der Wirtschaft.
Das ist ja nicht nur das Benzin, es ist ja auch der Strom und das Gas und alles andere, was dranhängt. Die Preise sind ja richtig in die Höhe geschossen.
Ja, genau, obwohl wir das vor allen Dingen eher bei Mineralölprodukten bisher sehen. Beim Gas ist es vor allen Dingen vergleichbar zur Energiekrise, die wir 2022, 2023 hatten, noch durchaus überschaubar. Da wäre jetzt wirklich die Frage, wie lange besteht die Krise, weil die Lieferungen, die auch nach Deutschland, nach Europa gehen, die kommen ja eher nicht aus dieser Region, sondern dort gehen die Lieferungen eher nach in die asiatischen Länder. Und da wäre dann eher die Frage, wenn es dort auf Dauer eine Knappheit gibt, gibt es natürlich eine größere Konkurrenz dann auch über Gasmengen auf dem internationalen Markt. Und dann wären wir entsprechend über die Preise und die insgesamte Knappheit dann auch betroffen. Und das würde dann hier nochmal die Preise deutlich nach oben drücken.
Ja, da sieht man ja auch ganz krass dran, dass Deutschland als ein großes Industrieland ja praktisch den Grundstoff, die Energie, die man braucht, um zu produzieren, aus dem Ausland bezieht.
Ja, wir sind ganz klar ein Energieimportland. Das ist auch schon seit langer Zeit so. Das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht wirklich ändern. Wir werden natürlich mehr und mehr über die Elektrifizierung dann auf Strom wechseln, der dann auch hier erzeugt werden kann. Aber ich denke auch langfristig, selbst wenn wir über klimafreundlichere Energieträger sprechen, wenn wir auf Dauer auch importieren, die Chance liegt natürlich darin, eben über Elektrifizierung in allen Sektoren die Abhängigkeit zumindest ein ganzes Stück zu reduzieren auf Dauer.
Ist es denn realistisch anzunehmen, dass man mit Sonnenenergie und Wind die Hälfte oder ein Drittel der deutschen Energiekosten abdecken könnte?
Das Ganze über den Strom zu machen grundsätzlich schon. Sonne und Wind alleine werden nicht ganz ausreichen. Also neben Batteriespeichern, die jetzt natürlich vermehrt gebaut werden, sollen jetzt ja auch mehr Gaskraftwerke ans Netz gehen, die teilweise gar nicht unbedingt viel laufen sollen, sondern einfach dann anspringen, wenn Sonne und Wind gerade nicht parat stehen. Und das ist auch sehr hilfreich und könnte dann langfristig auch mit Wasserstoff gelingen. Und wenn der wiederum klimafreundlich über dann wieder erneuerbaren Strom erzeugt wird, wäre das Ganze dann auch eine, ich sag mal, zuverlässige, aber auch klimafreundliche Alternative. Aber auch da ist der Punkt, einerseits bei diesen Kraftwerken, andererseits auch bei der Industrie, wo man nicht alles immer über Strom lösen kann, werden wir auch noch beispielsweise Wasserstoff oder andere grüne Gase brauchen. Und da werden wir auch dauerhaft weiter noch importieren werden, weil die Erzeugung derer auch einfach andernorts deutlich günstiger sein wird als in Deutschland.
Ich erinnere mich, dass Deutschland vor 10 Jahren oder länger für die Energiewende, schon das Wort ist ein Wort, was in die englische Sprache übergegangen ist, für die Energiewende bewundert wurde. Aber das hat sich nicht so richtig entwickelt, wie man das erwartet hatte.
Ja, es ist teils, teils. Also es ist eine Mischung, das Ganze. Das Größte, was natürlich in Deutschland in der Energiewende wirklich passiert ist, dass man sich den Energie- und damit man eigentlich den Stromsektor vorgenommen hat und dort auch sehr stark gefördert hat, den Ausbau der Erneuerbaren. Zusammengefasst könnte man sagen, das war effektiv, aber nicht sonderlich kosteneffizient, weil wir haben sehr hohe Kosten damit gehabt, um eben den Erstaufbau hier zu finanzieren. Wir haben allerdings auch einen wirklich großen Zubau Erneuerbarer gehabt, weshalb wir jetzt bei 50-60% in unserem Stromverbrauch liegen, den wir über Erneuerbare abdecken können. Was sich dabei weltweit schon insofern gut verkauft hat, ist, dass eben die Erneuerbaren immer günstiger wurden, wo wir auch unseren Teil mit dran getan haben, dass man eben einen größeren Ausbau hatte und entsprechende Skaleneffekte und Erfahrungen und technischen Fortschritt, sodass auch weltweit der Ausbau der Erneuerbaren deutlich vorangeht. Nicht unbedingt mit den gleichen Rahmenbedingungen, wie wir sie gesetzt haben, aber die Erneuerbaren sind auch weltweit durchaus auf dem Vormarsch.
Hätte man auch sagen können, man hätte damit viel früher beginnen müssen.
der Ausbau der Erneuerbaren hängt natürlich auch daran, wie ist der Stand der Technik, wie wir es jetzt bei anderen Punkten haben. Und da, wie gesagt, war gerade, ich sag mal, auch in den 2000ern, 2010ern und es geht auch jetzt noch voran, dass diese Anlagen beispielsweise beim Wind auch immer effizienter und größer werden, immer Stück für Stück voran. Und das hatte natürlich auch einen Einfluss auf die Kosten. Sprich, wer schon im Jahr 2000 sich eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt hat, da war das ohne Förderung noch nicht sonderlich günstig. Und wenn man das heute auch weltweit macht, hat man die günstigste Form der Stromerzeugung. Sprich, diese Skaleneffekte und diese technische Entwicklung braucht es noch, dass es eben auch wirklich ein Verkaufsschlager wird und sich eben überall rentiert.
Man spricht in den Medien hier von einer Deindustrialisierung in Deutschland und diese hohen Preise für Energie. Ist das etwas, was die Wettbewerbsfähigkeit des Standort Deutschlands weiter schmälert?
Definitiv sind die Energiepreise ein zentraler Punkt und die Industrie hat es auch aktuell schwer, gerade weil sich, ich sag mal, die eine Krise und die nächste sich die Klinke in die Hand geben und wir eben hier auch den Effekt bei den Energiepreisen haben. Man muss allerdings dazu sagen, Deutschland war ohnehin in vielen Bereichen, beispielsweise beim Strom, auch vor Jahren schon, auch vor der Energiekrise 2022, 2023 nicht unbedingt mit günstigen Preisen ausgestattet. Das heißt, wir hatten hier nicht unbedingt immer einen großen Vorteil. Aber das wirkt sich eben jetzt auch durch die Effekte, die wir hatten oder die Effekte, die wir in den letzten Wochen wieder gesehen haben, natürlich noch mehr aus. Und je höher die Preise hier sind und woanders günstiger sein können, desto mehr steht man natürlich unter Druck.
Führt das zu einer Abwanderung energiehungriger Unternehmen?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Abwanderung sein muss, aber natürlich ist es so, dass man sich überlegt, wenn man neue Standorte auch sucht, wie sind die Rahmenbedingungen dort vor Ort? Und dort spielen gerade dann für energieintensive Prozesse auch die Energiekosten eine große Rolle. Das kann, sag ich mal, aus der klassischen Industrie kommen, der Erzeugung von Grundstoffen, wo ich natürlich viel Energie brauche, als auch bei aktuellen Themen wie Rechenzentren etc., wo ich eben einen großen Energiehunger habe. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass man eben langfristig auch hier die Wettbewerbsfähigkeit der Energie und vor allen Dingen dann zukünftig der Strompreise angeht, weil genau das soll ja die Zukunft sein, dass man eben mehr auf Strom setzt. Aber dann müssen natürlich die Preise dazu eher passen. Hier hat man einen gewissen Spielraum, auch indem man das ganze System auf Dauer noch etwas effizienter aufstellt langfristig. Aber auch hier ist natürlich zu schauen, dass wenn wir gerade über Erneuerbare sprechen, die eben die günstigste Form der Stromerzeugung sind, dass wir immer auch schon innerhalb Europas beispielsweise Standorte haben werden, die natürlich günstigere Bedingungen für Wind und Sonne haben und entsprechend auch günstigere Energiekosten anbieten könnten.
Ja, das ist natürlich für ein Exportland wie Deutschland nicht so unbedingt vorteilhaft, dass andere auch in Europa billigere Energie haben.
Ja, wir werden auch zukünftig noch sehen, gerade in der Transformation, sprich, wenn man wirklich auch bei energieintensiven Prozessen weiter weggeht, in manchen Bereichen von Erdgas, Erdöl, Steinkohle etc. und dann mehr eben auf erneuerbare Energien und Strom setzt, inwieweit sich das auch äußert, dass man eben manche energieintensive Prozesse vielleicht auch anderswo findet, beispielsweise auch vielleicht nur den ersten Schritt, zum Beispiel die Erzeugung des erneuerbaren Stroms, dann die Erzeugung daraus von grünem Wasserstoff, der dann wiederum beispielsweise anstatt von Erdgas zukünftig genutzt werden kann. Und da wird dann zu sehen sein, ob wir dann wirklich größere Verlagerungen haben oder es eher der Punkt ist, dass, sage ich mal, die importierte Energie sich verändert, wie es jetzt auch schon geplant ist die letzten Jahre, dass man gezielt beispielsweise grünen Wasserstoff nach Deutschland importiert, sodass die weitere Verarbeitung und die weiteren Prozesse hier stattfinden, man aber einfach quasi eine andere Form der Energie hat und dann eher von Orten importiert, die eben gute Bedingungen für Erneuerbare haben und nicht diejenigen, die Erdöl oder Gasvorkommen haben.
Bei dem grünen Wasserstoff, das ist ja auch so etwas, wovon man hier in Australien träumt. Aber ich sage träumt, denn produziert wird das hier überhaupt noch nicht.
Das ist auf breiter Front ähnlich. Es gibt bisher viele Projekte, die überlegt wurden, angedacht wurden. Es gibt allerdings noch nicht wirklich viel Produktion. Also die Technologie gibt es, das Ganze ist auch möglich und es wird auch kommen. Allerdings ist der Hochlauf bisher noch nicht wirklich da, deshalb wird noch zu sehen sein, wie man quasi es hochfährt, dass eben entweder vor Ort mit Erzeugung oder eben über Importe die Mengen zur Verfügung stehen, sodass dann eben auch die Großverbräuche halt in der Schwerindustrie überhaupt ihre Prozesse darauf umstellen können, weil natürlich macht das nur Sinn, wenn eben diese neue Energie überhaupt zur Verfügung steht.
Sind Sie denn optimistisch, dass Deutschland diese schwierige Problemlage in den Griff bekommt?
Grundsätzlich schon, man hat ja auch verschiedene Vorteile, also man hat hier eine gewachsene Industrie, man hat Cluster, man hat über verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette gut zusammen agierende Akteure, auch eine gute Forschung etc. Die Frage ist dann wirklich gerade bei so energieintensiven Stufen, wo fängt beispielsweise hier der Import an? Also erzeugt man hier den Wasserstoff zu Hause, importiert man diesen, importiert man auch ein Stück später? Also reden wir zum Beispiel von Ammoniak, der direkt in die Chemieindustrie geht. Oder es gibt ja auch die Diskussion, ob beispielsweise in der Stahlindustrie dann an Ort und Stelle, wo eben die guten Bedingungen für Erneuerbare sind, dort der Wasserstoff produziert wird, aber das Eisen auch direkt reduziert wird und man quasi ein Vorprodukt dieses direkt reduzierten Eisens dann importiert und das dann erst weiterverarbeitet. Also die Frage wird dann wahrscheinlich eher sein, welche Punkte, ab welchem Punkt importiert man im Endeffekt was, um eben die bestehenden Standorte auch gut betreiben zu können.
Da sind natürlich viele Unsicherheiten mit drin. Das ist keine so richtige Roadmap in die Zukunft.
Genau, und das sind natürlich auch viele Fragen, die die Unternehmen jetzt umtreiben und wo es natürlich dann viel Unsicherheit gibt, weil die Frage ist, welchen Weg gehe ich? Ich kann natürlich nicht 2, 3 Technologien parallel planen.
Alles sehr interessant. Herr Fischer, ich bedanke mich vielmals für diese interessanten Ausführungen.
Sehr gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.